anfange, möchte ich erstmal ganz herzlich vom Dan grüßen. Viele von euch wissen ja, der ist ja seit 4 Wochen ungefähr in Südkorea, in Seoul. Und wir haben gestern Morgen miteinander geskypt und erlebt echt viele Wunder da. Es fängt an, dass er Schwierigkeiten hatte, so seine Kurse zusammenzubekommen und brauchte unbedingt eine Unterschrift an einem letzten Tag. Und er steht in der Kantine und da ist eine Mitarbeiterin, die ihn auf Koreanisch anquatscht, was er natürlich nicht kann. Und dann hat er einen Kollegen auf die Schulter getippt und hat ihn gefragt, was sie denn von ihm möchte. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Student der Assistent von der Professorin war, wo er diese Unterschrift brauchte. Und er hatte direkt auch einen Stempel dabei und ein Stempel gilt in Korea so viel wie eine Unterschrift. Und dann konnte er an dem Tag noch diesen Kurs belegen. Also er lebt wirklich so Wunder. Und sein Zimmerkamerad hat sich in ein Mädel verguckt. Und dieses Mädel geht in eine koreanische christliche Gemeinde, eine Jugendgemeinde. Das sind dann, ich denke mal, dass der Dan heute Morgen, also bei dem ist er jetzt schon Nachmittag, heute Morgen da wieder im Gottesdienst war, da sind 500 Jugendliche. Und er sagt, es ist immer so ein bisschen wie Pfingstjugendkonferenz. Also er hat da schon eine echt gute Zeit. Und er freut sich und bedankt sich für alle, die so für ihn beten und die immer wieder an ihn denken. Und da wollte ich euch ganz herzlich grüßen von ihm. Das hat er uns auch aufgetragen. Und der nächste Punkt ist der Michael hat nämlich was ganz Wichtiges heute Morgen vergessen. Er hat nämlich vergessen zu sagen, dass wir diese Woche ein Geburtstagskind hatten. Es war nämlich der Michael selber. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Gottes Segen dir. So, und jetzt werde ich mit meiner Predigt anfangen. Ich wollte heute Morgen mit euch mal über eine Berufswahl reden. Also ich denke, es gibt ja etliche hier bei uns, die sich ganz intensiv mit dem Gedanken befassen, was soll ich denn von Beruf werden und was kann ich überhaupt werden? Was sind die Anforderungen, die an mich gestellt werden? Welche Gaben habe ich? Und mir ist ein Beruf aufgefallen in der Bibel, den gibt es eigentlich auch nur in der Bibel. Und dieser Mann, der diesen Beruf ergriffen hat, ist bis heute ein großes Vorbild für uns. Und man kann sagen, er hat diesen Beruf wirklich super ausgefüllt. Ich will nicht sagen zu 100%, weil wir werden auch sehen, dass er auch schon mal Fehler gemacht hat. Und diesen Mann, von dem ich erzählen will, von seinem Beruf, das ist der Prophet Elia. Der hat den Beruf Prophet ergriffen. Und ich habe mich gefragt, wie wird man Prophet? Ich habe mir vorgestellt, dass der Elia ja als ganz normaler Junge im Tischbett, so heißt das, aufgewachsen ist und ist herangewachsen und irgendwann, weiß ich nicht, ist Gott an ihn herangetreten und hat ihn berufen zum Propheten. Und ich habe mich gefragt, welche Voraussetzungen muss man eigentlich haben, um Prophet zu sein, um diesen Beruf auszufüllen. Das ist ja ein Beruf, der wirklich sehr große Herausforderungen stellt und der bestimmt nicht einfach ist. Und ein Beruf, wo man sich auch nicht unbedingt immer beliebt macht. Aber der Elia hat das so wunderbar geschafft, diesen Beruf, diese Berufung Gottes auszufüllen, dass er bis heute ein Vorbild ist. Elia wird noch ganz oft im Neuen Testament erwähnt, weil er ein Mann war, der geschichtlich absolut herausragend war, was er getan hat in Israel und von seinem Mut und von seinem Glauben. Es gibt 4 Dinge, die mir aufgefallen sind, die bei Elia ganz grundlegend waren. Das war einmal der Glaubensgehorsam. Wir lesen in der Bibel eigentlich gar nicht, wo der Elia herkommt und wir wissen gar nicht, doch wo er herkommt schon, aber nicht, wie er aufgewachsen ist und so weiter, sondern die erste Begebenheit, die wir lesen, ist in 1. Könige 17. Da steht, dass der Elia eines Tages zum König Ahab gegangen ist, hat sich vor den hingestellt und hat gesagt, so wahr der Herr, der Gott Israels liebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Das war ein Mann, der war inzwischen vielleicht schon im reiferen Alter, der geht einfach zum König. Also es ist so, als wenn wir einfach zu Merkel gehen würden. Versucht mal in Berlin zu Merkel zu gehen, das geht gar nicht so einfach, da kommt man überhaupt nicht hin. Und der Elia, der hatte halt auch noch so komische Klamotten an, der hatte so ein Kamelfell an und die Menschen, die bei dem König waren, ich glaube schon, dass die ganz gut gekleidet waren. Also der ist irgendwie aufgefallen, aber er wurde nicht aufgehalten. Er hatte so eine Autorität, dass er einfach durchgegangen ist zum Ahab und hat sich vor dem Ahab hingestellt und hat ihm angedroht, dass jetzt kein Regen mehr kommt. Man muss verstehen, dass das Volk Israel zu der Zeit geteilt war. Seit der König Salomo gestorben ist, gab es zwei Reiche in Israel, das Südreich und das Nordreich. Und dann waren Könige an der Macht, die plötzlich überhaupt nicht mehr gemacht haben, was Gott wollte. Das war wirklich total krass, was da geschehen ist. Die haben Götter angebetet, den Baal und die Aschera. Das waren so Fruchtbarkeitsgötter. Ich habe gelesen, dass die Menschen teilweise auf den Feldern Sex hatten, um da die Fruchtbarkeit hervorzurufen. Also es war wirklich total krass, was da passiert ist. Sodom und Gomorra, könnte man sagen. Und dann geht der Ahab hin und stellt sich vor, wie geht der Elia hin und stellt sich vor Ahab hin und sagt, so nicht. Und da gehört Gehorsam dazu. Ich denke, wenn wir heute über Elia nachdenken, dann sind wir bestimmt oft nicht solche herausragenden Persönlichkeiten wie er, aber wir können uns wirklich eine Scheibe davon abschneiden, von dem Gehorsam, den Elia hatte. Der Elia hat genau das getan, was Gott von ihm gesagt hat. Gott hat zu ihm gesagt, geh zu Ahab, sag ihm, dass es jetzt keinen Regen mehr geben wird. Und der Elia hat nicht lang diskutiert. Der ist direkt gegangen und hat ihm das gesagt. Danach hat Gott zu ihm gesagt, Elia, jetzt hast du das gesagt, jetzt geh mal schnell zu dem Bach Krit, da musst du dich verstecken. Dann hat der Elia gesagt, ja, ich möchte aber lieber hier in Jerusalem bleiben, ich kann mich ja vielleicht auch bei meiner Schwiegermutter verstecken oder so. Nein, der ist direkt dahin gegangen und wurde von Raben versorgt und hat wirklich Gott ganz stark erlebt, weil er gehorsam war. Dann hat Gott zu ihm gesagt, Elia, du musst jetzt wieder zu Ahab zurückgehen. Und dann ist der Elia losgezogen und ist zu dem Ahab zurückgegangen nach 3 Jahren. Und er hat den überall suchen lassen. Der hat den in ganz Israel gesucht und sogar in den Nachbarländern. Aber Gott hatte den so gut versteckt, dass der König Ahab den nicht gefunden hat. Und für mich ist das wirklich ein ganz großes Beispiel dafür, was Gott mit einem tun kann, wenn man gehorsam ist. Wenn man seine Bedürfnisse und seine Wünsche zurückstellt und Gott gehorcht. Das gehört auch ganz stark zusammen, wie wir andere Menschen in der Bibel sehen, zum Beispiel den Paulus, dann sieht man auch, dass sie wirklich das getan haben, was Gott wollte, der Gehorsam. Das zahlt sich aus. Denn Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir haben manchmal so bestimmte Vorstellungen und denken, wir wollen jetzt das und das gerne erleben, wir wollen vielleicht das und das machen, das sind unsere Ziele. Gott denkt ganz anders und es ist wichtig, dann Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Ich denke auch, dass es oft unsere Geschwister erleben, die verfolgt werden, dass sie das erleben, wenn sie Gott gehorsam sind, dass Gott sie auch wirklich belohnt und beschützt. Und es ist wunderbar zu sehen, dass der Elia so gehorsam war. Dann hatte der Elia aber noch einen ganz tollen Charakterzug, und zwar Mut. Glaubensmut. Ich denke, dass es wirklich von dem Elia ein absolutes Vertrauen auf Gott war, dass er so mutig sein konnte. Ihr müsst euch vorstellen, er war der Staatsfeind Nummer 1. Der Ahab hatte eine ganz schreckliche Frau, die Isabel, die mochte den überhaupt nicht, weil er der Isabel immer gesagt hat, dass sie böse ist und nichts Gutes tut und hat ihr sogar einen schrecklichen Tod vorausgesagt. Und daraufhin hat die Isabel auch gesagt, sie hat da einen Boten zu ihm schicken lassen, hat gesagt, Elia, mach dich drauf gefasst, ich bin hier die Königin, ich habe hier das Sagen und ich werde dich umbringen. Und der Elia hat ja dann auch, ist dann wieder geflohen, aber nach einer gewissen Zeit kam er zurück an den Hof und er begegnet dann einem Hofbeamten von dem König und der hat zu ihm gesagt, geh mal zu deinem König, sag, dass ich gleich kommen werde. Und er hat sich nicht getraut, dem Elia das zu sagen, weil er gesagt hat, oh, wir haben dich überall gesucht und alle wurde gesagt, wenn ihr Elia seht, ihr müsst sofort melden, dass der getötet werden kann und dass der gefangen genommen werden kann. Und ich soll jetzt zum Ahab gehen, ich traue mich nicht. Und dann ist der Elia, hat ihn dann noch überredet, und dann ist er trotzdem, obwohl er wusste, dass da ein Todesurteil gegen ihn verhängt ist, zum Königshof gegangen und hat dem König dann doch gesagt, was Gott will. Ich finde, das ist total mutig. Eine andere Situation, wo der Elia vielleicht noch mehr Mut bewiesen hat, ist diese berühmte Geschichte, wo er auf dem Berg Karmel ist und wo er dann diese Opfer darbringen will. Er sagt dann, ich will prüfen oder wir können gucken, wer der richtige Gott ist. Ob das der Gott Baal und Gott Aschera oder der Gott Jehova ist. Und dann müsst ihr euch vorstellen, der Elia war ganz alleine. Der war ganz alleine da. Wisst ihr ungefähr, wie viele Priester da gewesen sind? 850 Priester von den Göttern. 450 waren vom Propheten Baal da und 400 vom Propheten Aschera. 850 Leute gegen einen. Könnt ihr euch vorstellen, was da hätte passieren können, wenn Gott nicht dabei gewesen wäre? Die 850 hätten den kalt machen können. Wir wissen, dass es eigentlich hinterher genau umgekehrt war, dass Elia hinterher die Baalspriester alle töten musste. Aber ich finde es unglaublich mutig, was der Elia getan hat, welche Autorität er hatte, wen er an seiner Seite hatte. Wir haben gerade hier die Lieder gesungen und es waren viele Lieder dabei, wo wir sagen, Gott ist allmächtig, Gott ist derjenige, der uns hilft. Und ich denke, wenn wir daran zweifeln, dann brauchen wir nur mal die Geschichte von Elia durchzulesen und dann können wir auch mutig werden. Und ich würde mir das auch für mich wünschen, dass ich so im Alltag echt mutiger sein kann, weil wir haben Gott, den Allmächtigen, wirklich an unserer Seite. Und ich denke, es gibt viele Situationen, die uns auch herausfordern oder wo wir auch denken, ob ich das schaffe. Aber wir können uns wirklich darauf verlassen, dass Gott da ist. Ich denke aber auch, dass es wirklich ganz wichtig ist, diesen Punkt, den ich vorher genannt habe, diesen Gehorsam auch mit da reinzuziehen. Ich kann nicht sagen, ich habe Gott an meiner Seite und mache immer nur, was ich will. Und wenn dann Schwierigkeiten kommen, ich denke, ich habe Gott an meiner Seite. Ich denke, das gehört zusammen. Bei Elia ist das so ein Gesamtbild, dass er sehr gehorsam war und dieser Gehorsam hat ihm Mut gegeben. Dann gibt es noch einen Punkt, der für Elia auch ganz wichtig ist und der mir auch sehr, sehr aufgefallen ist. Das ist Elias Gebet. Ich denke, man kann nur zu Gott eine intensive Beziehung haben, wenn man mit ihm redet, wenn man rausfinden will, was Gott für einen möchte. Und da gibt es ein ganz wichtiges Element, das ist das Gebet. Und ich will euch sagen, dass das Gebet unglaublich viel bewirkt. Und das haben wir letzte Woche auch erlebt. Wir haben uns hier zum Beten getroffen am Dienstag und es war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Auch vorletztes Mal, als ich da war, kann ich mich daran erinnern, dass man wirklich spürt, dass der Heilige Geist da ist und dass da was passiert. Und ich will euch Mut machen, ganz intensiv mit Gott zu sprechen, das Gebet zu suchen, weil das Gebet bewegt sehr viel. Und ich habe gerade hier gelesen den Vers, wo der Elia sagt, dass er da vor Gott steht. Und was heißt denn das, wenn ich vor Gott stehe? Wenn ich vor Gott stehe, dann denke ich, dann bin ich wirklich mit ihm ganz nah zusammen. Ich höre mir an, was er zu sagen hat. Ich bin im Gespräch mit ihm und ich weiß genau, was Gott von mir will. Der Elia hat nämlich auch etliche Mal gebetet. Und eine Stelle ist mir auch ganz wichtig geworden. Da hat es ja 3 Jahre lang nicht geregnet in Israel. Und dann hat der Elia gesagt, die 3 Jahre sind vorbei und jetzt soll der Regen kommen. Und dann hat der Elia sich hingesetzt, und es steht auch in der Bibel ganz genau, wie er das gemacht hat. Er hat sich hingesetzt, hat den Knopfkopf zwischen die Knie gelegt und hat gebetet. Und ich weiß nicht, wie lange er gebetet hat. Er hat gebetet und dann hat er seinen Diener geschickt und hat gesagt, guck mal, ob da irgendwo eine Wolke ist. War nichts. Dann hat der Elia sich wieder hingesetzt, wieder den Kopf zwischen die Knie, hat wieder gebetet. Dann hat er wieder seinen Diener geschickt. Nichts. Und wer die Bibel gut kennt, der kennt auch die vollkommene Zahl. Also er hat das 7-mal gemacht. 7-mal hat er so gebetet. Und dann war am Himmel ein Wölkchen so groß wie ein Fußball. Und dann hat der Elia zum König Ahab geschickt. Ich weiß nicht, ob der irgendwo am Picknicken war oder was. Er hat gesagt, König Ahab, seh zu, dass du nach Hause kommst. Gleich fängt es an zu regnen und wirst du nass. Und tatsächlich, der war kaum zu Hause, dann fing das richtig an zu regnen an. Das ist doch wunderbar. Ich finde das ganz toll. Man hat oft so ein Anliegen für irgendwas und man betet. Und das passiert nichts. Man denkt, Mensch Gott, ich bin in einer Beziehung mit dir, ich habe Vertrauen zu dir, ich bin dir gehorsam, ich bin sogar vielleicht mutig. Und jetzt bete ich und jetzt kommt nichts. Du hast mir doch gesagt, du würdest was tun. Und dann ist einfach die Sache dran zu bleiben, 7-mal zu beten und Gott hört. Weil Gottes Uhren gehen anders als unsere Uhren. Und ich finde, dieses Gesamtbild ist für mich ein unheimlich großes Vorbild und ich weiß selber, dass ich auch noch nicht so weit bin, aber ich versuche jeden Tag zu lernen, dass ich diesen Gehorsam, diesen Mut und dieses Gebet wie eine Einheit sehe, dass man sich auf Gott ausrichtet. Aber ich finde auch ganz, ganz großartig, dass die Bibel immer auch die Menschen sieht. Und jeder Mensch ist nicht vollkommen. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass der Elia nicht zu 100% seiner Aufgabe entsprochen hat. Denn es gibt eine gewaltige Krise im Leben vom Elia. Und das nenne ich jetzt einfach mal Glaubensversagen. Und ich denke mal, dass es auch dazu gehört und auch dazu gehören darf. Wenn ich im Dienst mit Gott stehe, dann darf ich auch versagen, weil Gott an meiner Seite ist und weil er mich liebt und weil er auch mit diesen Situationen umgehen kann. Da ist nämlich Folgendes passiert, habe ich gerade schon erzählt. Die Isabel war so sauer auf den Elia und hat gesagt, ich werde dich umbringen. Und da hatte Elia plötzlich, wie der Petrus, der auf dem Wasser ging, nicht mehr auf Gott gesehen und nicht mehr auf Jesus gesehen, sondern er hat nur noch auf sich gesehen. Und plötzlich, wenn ich plötzlich auf mich gucke, dann ist aller Mut und alles Vertrauen plötzlich wie weggeblasen. Und das ist leider dem Elia auch passiert. Dann ist er nämlich mit seinem Diener in die Wüste gegangen und dann saß er da, hat seinen Diener gesagt, du bleibst jetzt mal hier, ich gehe noch ein Stück weiter, hat sich unter einen Strauch gelegt und wollte sterben. Und selbst das hat er mit Gebet gemacht. Der hat Gott gebeten, lass mich sterben. Und ich sage euch, es ist ein Glück, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Und dann lag er da und war völlig fertig und konnte nicht mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, was bei ihm passiert ist. Er hat gesagt, Gott, ich erlebe so viel mit dir und ich bin da für dich und ich bin dir gehorsam. Und jetzt sowas, ich fasse es nicht, wieso lässt du mich so alleine? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich mache auch nicht mehr. Und da ist nicht Gott, der da steht mit zu erhobenem Zeigefinger, Elia, jetzt hör mal zu, du hast so viel mit mir erlebt, du weißt genau, dass ich nicht so bin. Das ist genauso, wenn wir irgendwie sauer sind oder so, da kommt einer und will uns irgendwie, will was besser wissen, dann schalten wir sofort ab. Und Gott weiß das auch. Wenn er jetzt mit ihm geschimpft hätte, hätte er bestimmt sofort auch zugemacht. Dann macht Gott was ganz was Tolles. Er lässt ihn schlafen und weckt ihn durch einen Engel. Und der Engel sagt nicht großartig, du hast noch eine Aufgabe oder irgendwas. Er sagt zu ihm, komm mal, du musst jetzt mal was essen. Und dann versorgt er ihn und gibt ihm was zu essen. Und dann schläft er nochmal ein. Und dann kriegt er nochmal was zu essen, bis er wieder Kräfte hat. Und dann passiert eigentlich, was ich persönlich an der Elia-Geschichte unglaublich toll finde. Elia hatte bestimmt ein ganz enges Verhältnis zu Gott und ich bilde mir ein, der Elia kannte Gott ziemlich gut, weil Gott ja auch immer wieder mit ihm geredet hat. Aber Gott wollte die Beziehung nochmal vertiefen. Der hat sich ihm persönlich vorgestellt. Der hat gesagt, Elia, ich gehe gleich mal an dir vorbei. Wenn ich mir das vorstelle, das ist unglaublich, dass Elia Gott erleben darf, und zwar so richtig persönlich. Und dann kommen ja so verschiedene Sachen, da kommt zuerst ein gewaltiger Sturm und dann kommt ein Gewitter und dann kommt alles Mögliche, kommt ein Regen und Elia denkt immer, boah, ist Gott toll. Aber Gott ist das gar nicht. Das sind nur die Begleiterscheinungen von Gott. Als dann so ein ganz lieblicher Ton und so ein ganz angenehmes Geräusch da ist, da kommt Gott. Das fand ich so toll, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, der hat zwar ganz unglaubliche Macht und er kann Dinge tun, aber er selber ist so, ist die Liebe. Das ist für mich irgendwie so ein Sinnbild dafür, wie Gott in Liebe an dem Elia vorbeizieht und ihm sagt, Elia, hier bin ich. Und Elia kann ihn ja auch nicht angucken, weil er sonst gestorben wäre, aber er erlebt ihn und es ist wirklich eine ganz unglaubliche Geschichte, finde ich. Und dann bekommt Elia auch wieder Kraft und bekommt den nächsten Auftrag. Und wenn wir die Geschichte zu Ende lesen von Elia, dann passiert ja noch ziemlich viel. Aber ich bin so dankbar darüber, dass wir in der Bibel solche Vorbilder sehen und dass wir uns daran ausrichten dürfen. Und ich würde mir so wünschen, dass ich und dass ihr auch das so im Alltag umsetzen könnt, dass ihr erlebt, wer Gott ist, dass ihr auch oder dass wir alle auch mal fallen dürfen, dass wir auch mal entmutigt sein dürfen und dass wir wirklich auch mal aus dem letzten Loch pfeifen. Aber dass Gott uns wieder abholt, dass er uns genau kennt, dass er weitermachen möchte mit uns. Das finde ich ganz toll. Und ich möchte nochmal so die vier Punkte nennen, die da so aufgefallen sind mir. Das ist einmal der Gehorsam, der Mut und das Gebet. Und das Versagen. Gott kennt alles und Gott liebt uns und Gott möchte uns alle gebrauchen, da wo wir sind. Und Gott möchte, dass wir auch sein Licht in diese Welt bringen. Unser Ziel ist es wirklich, Gott zu loben, Gott anzubeten, ganz nah bei Gott zu sein und Menschen einzuladen, auch Gott zu loben. Und das wünsche ich mir auch so für dieses Jahr, auch wenn wir jetzt bald diese diese Woche haben mit den Bibelschülern, dass das wirklich so rüberkommt, dass die Leute merken, Leute, da ist eine Gemeinde, die steht zu mir, die gibt mein Licht weiter und das, was abfärbt, das ist so mein Traum. Amen.